SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Es ist geschafft. Im Nahen Osten ist das Unmögliche gelungen. Die erste Phase des US-Plans, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden und alle israelischen Geiseln freizubekommen, ist sozusagen besiegelt. Die israelische Regierung habe zugestimmt, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mit. Aus Tel Aviv berichtet unsere Korrespondentin Bettina Meyer.
Nach der Regierungssitzung traf sich Netanyahu mit Trumps Sonderbeauftragtem Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner. Es sei eine monumentale Entwicklung, so Netanyahu. 2 Jahre lang habe er versucht, seine Kriegsziele zu erfüllen. Eines war die Rückkehr der Geiseln. Die Lebenden und die Toten, wir sind dabei, das zu erreichen, fügte der Premier hinzu. Die israelische Armee hat nun 24 Stunden Zeit, sich hinter eine vereinbarte Linie in Gaza zurückzuziehen. Dann soll die Hamas die 48 Geiseln übergeben. Dafür hat sie 72 Stunden Zeit. In einem Statement der Hamas hieß es, man habe Garantien von den Unterhändlern erhalten, so habe man sich auf ein Ende des Krieges geeinigt.
Die Hilfsorganisationen bereiten sich jetzt darauf vor, Millionen notleidende Menschen im Gazastreifen zu versorgen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion Boris Bauer.
Vom größten Hilfseinsatz in der jüngeren Geschichte spricht der Leiter von Caritas International, Müller. Das Ausmaß der Not im Gazastreifen werde Hilfsorganisationen vor enorme Herausforderungen stellen. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen teilte mit, man habe genügend Nahrungsmittel, um die Bevölkerung im Gazastreifen 3 Monate lang zu versorgen. Die große Frage ist, wie die Hilfe dorthin gelangt, wo sie gebraucht wird. Die Hamas hat nach eigenen Angaben vereinbart, dass in den kommenden 5 Tagen 400 Lastwagen in den Gazastreifen gelangen. 150 hat der Rote Halbmond schon auf den Weg geschickt.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zuversichtlich über die Entwicklung im Nahen Osten geäußert. Er hoffe, dass sich das Abkommen zwischen Israel und der Hamas auch positiv in Deutschland auswirken werde, sagte er in der ARD.
Ich hoffe sehr, dass dann auch ein bisschen innenpolitisch wieder Ruhe einkehrt. Ich hoffe vor allem, dass sich jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder sicherer fühlen, dass auch diese unerträglichen antisemitischen Zwischenfälle der Vergangenheit angehören, zumindest deutlich kleiner werden. Es gibt keinen Grund mehr, jetzt für Palästinenser in Deutschland zu demonstrieren.
Bundeskanzler Friedrich Merz. In den USA sieht sich eine weitere prominente Trump-Gegnerin mit einer Klage konfrontiert, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Eine Anwältin hat im Namen der Vereinigten Staaten Klage gegen sie wegen Bankenbetrugs eingereicht. Letitia James war bekannt geworden, weil sie einen Betrugsprozess gegen US-Präsident Donald Trump gewann. Trump hatte im Wahlkampf Vergeltungen gegen seine juristischen Gegner angekündigt und neben Ex-FBI-Chef James Comey auch die New Yorker Generalstaatsanwältin wiederholt öffentlich angegriffen. In Euskirchen haben Fachleute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt. Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde abtransportiert. Bis es soweit war, mussten rund 700 Menschen zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Die Fliegerbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Österreich schafft die Klebevignette für die Autobahnmaut ab. Im kommenden Jahr gibt es das sogenannte Pickles letztmals als Aufkleber. Ab 2027 gilt dann nur noch die digitale Vignette. Aus Wien berichtet unser Korrespondent Florian Haas.
Verkehrsminister Peter Hanke sagt, wir machen den Alltag für Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer einfacher, moderner, nachhaltiger. Abgelaufene Pickel von der Scheibe abkratzen müsse auch niemand mehr. Macht ohnehin kaum noch jemand. Laut Schnellstraßenbetreiber Asfinag werden 3 von 4 Jahreskarten inzwischen digital gekauft. Auch die Ein- und 10-Tagestickets werden immer häufiger via Smartphone erworben. Aber auch analog soll es die Vignette noch lange Zeit geben, etwa an Tank- und Mautstellen. Die Vignette 2026 erhält die Farbe Feuerrot. Und teurer wird sie auch. Um rund 3% steigen die Preise bei allen Varianten.
Die Finanzierung des Alpaufstiegs der A8 und des Bahnprojekts Ulm-Augsburg scheinen jetzt doch gesichert zu sein. Mitte September hieß es noch, dass der Ausbau wegen Finanzierungsproblemen auf der Kippe stehe. Der Koalitionsausschuss hat dem Infrastrukturprojekt aber wohl doch zugestimmt. SWR-Reporterin Maja Nötzel berichtet.
Durch die Bereitstellung des Geldes fließe das Sondervermögen genau dorthin, wo es gebraucht werde, so die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer in einer Mitteilung. Die CDUlerin vertritt den Wahlkreis Ulm-Alb-Donau im Bundestag. Auch der Ulmer Landtagsabgeordnete der Grünen, Michael Jukow, begrüßt, dass die Regierung zur Einsicht gekommen sei. Er erwarte jetzt, die Finanzierung schnell schwarz auf weiß zu sehen. Auf der A8 kommt es am Alb drauf regelmäßig zu langen Staus. Brücken und Tunnel sollen in Zukunft das Gefälle senken, 6 Spuren für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Der Neubau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg soll die Fahrzeit von und nach München verkürzen.
Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz wollen beim Thema Bildung im Landtagswahlkampf mitreden. Dafür startet die Landesschülervertretung LSV heute eine Kampagne mit dem Motto »Nicht ohne uns«. Sie hat einen Forderungskatalog an Bildungsverbände, die großen Parteien sowie die Spitzenkandidaten im Land verschickt. Darin fordert die LSV unter anderem eine bessere digitale Ausstattung an Schulen, mehr Medienkompetenz im Unterricht und eine klare Haltung gegen Machtmissbrauch von Lehrkräften. In vielen Innenstädten gibt es sie schon, die Alkoholverbotszonen. In Bad Kreuznach zeigt die Maßnahme inzwischen Wirkung. Nach Angaben von Ordnungsdezernent Schlosser hat sich die Situation vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone deutlich entspannt. Unsere Reporterin Sibylle Jacobi berichtet aus Bad Kreuznach.
Im Bereich um den Supermarkt hatten sich zuvor Leute getroffen, viel Alkohol getrunken und zum Teil auch andere Drogen genommen. Es wurden Passanten angepöbelt, es kam untereinander zu Handgreiflichkeiten oder es wurde in Geschäftseingänge gepinkelt. Laut Schlosser gab es keine Vorfälle mehr, nachdem dort seit gut einem Monat kein Alkohol mehr getrunken werden darf. Dennoch sei auch klar, dass sich die Menschen andere Räume suchten und das Verbot keine Suchtproblematik löse. Deshalb versuche ein Streetworker auch weiter im Gespräch mit den Betroffenen zu bleiben.
Beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wird es künftig keinen Präsidenten mehr geben, sondern stattdessen einen Vereinsrat. Eine große Mehrheit der Mitglieder hat gestern Abend für eine entsprechende Satzungsänderung gestimmt. Owuso Künzel berichtet.
Künftig tritt an die Stelle des Präsidenten ein Vereinsrat, der aus mindestens 9, aber maximal 12 Mitgliedern besteht. In der Übergangszeit von 2 Jahren besteht der Vereinsrat aus 4 neu gewählten Mitgliedern und den 8 Mitgliedern des Ehrenrats. Zu den Aufgaben des Vereinsrates gehören unter anderem die Kontaktpflege zu Fanclubs, aber auch repräsentative Aufgaben. Das Amt des Präsidenten beim SC Freiburg war seit Oktober 2024 nicht besetzt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In manchen Regionen geht's neblig los, der löst sich aber schnell auf und dann scheint ab und zu die Sonne. Bei uns ist es aber auch mal stärker bewölkt. Die Höchsttemperaturen heute 13 Grad auf der Alb und im hohen Westerwald, 16 Grad im Bitburger Land bis 18 Grad am Kaiserstuhl und an der Weinstraße.
SWR aktuell, Hintergrund.
Im Goldrausch, Gründe, Chancen, Risiken, das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Denn Gold ist sehr, sehr teuer, auch wenn der Preis gerade wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar pro Feinunze gesunken ist. Dass für Gold viel bezahlt werden muss, bekommen auch Paare zu spüren, die sich gerade auf ihre Hochzeit vorbereiten, denn Trauringe kosten inzwischen deutlich mehr. Unsere Reporterin Annika Joost hat sich in Pforzheim umgehört, wie sich Paare und Juweliere in der Stadt darauf vorbereiten und damit umgehen.
Und dann ganz besonders ist hier mal so die Fassung mit der Wellenkante.
Es soll der schönste Tag in ihrem Leben werden. Jasmin Faas und Matthias Roller aus Engelsbrand im Enzkreis suchen einen Ehering. Denn bald wollen sie heiraten. Es ist aber gar nicht so einfach, den passenden Ring zu finden.
Eine andere Farbkombination, hier habe ich von Gelbgold zu Rotgold oder hier hätte ich eben dann noch von Weißgold zu Gelbgold.
Neben der großen Auswahl beim Schmuckhändler in Pforzheim gibt es ein großes Diskussionsthema, der Preis. Seit Jahren steigt der Goldpreis, seit 2022, um 85%, laut dem Bundesverband Schmuck und Uhren. Und damit steigt auch der Preis für Eheringe, die meist aus Gold sind. Christine Köhler-Wichmann, Geschäftsführerin von Deutsche Schmuck und Uhren in Pforzheim, macht bei der Eheringberatung die Erfahrung, dass Paare zwar oft bereit sind, mehr Geld auszugeben, aber
Irgendwo ist natürlich immer eine Schmerzgrenze da, wo man sagt, also über diesen Betrag möchte ich nicht gehen. Deswegen verkaufen wir heute eben häufig auch schlichtere Trauringe mit weniger Steinbesatz, weil immer noch die Möglichkeit besteht, später mal noch Diamanten oder andere Steine einzufügen. Also man kann in einen schönen, kräftigen, gut gearbeiteten Ring immer mal später noch schöne Steine einsetzen.
Der steigende Goldpreis wird direkt auf den Preis der Ringe draufgeschlagen. Die Schilder in den Vitrinen des Juweliers sind also nicht lange aktuell. Das führt bei Paaren oft zum Schock, wenn sie den aktuellen Preis erfahren. Für Juweliere bedeutet das, der Umsatz steigt. Hängen bleibt davon bei den Unternehmen aber wenig, erklärt Guido Grohmann vom Bundesverband Schmuck und Uhren. Nur die Nachfrage von hochpreisigem Schmuck bleibe vom steigenden Goldpreis unberührt.
Der läuft gut, da scheint der steigende Goldkurs nicht so sehr an der Kaufentscheidung zu rütteln. Im Fashion-Schmuckbereich, wo wir vorwiegend mit Silber agieren, gibt es Änderungen, die sind jetzt aber nicht weltbewegend. Wo es tatsächlich ein Problem gibt, ist in der Mittelpreislage, wo Edelmetalle verwendet werden, vorwiegend auch Gold verwendet wird. Und jetzt natürlich die Frage ist, kann man ein Produkt, welches früher vielleicht 18 Karat hatte, heute noch kaufen zu dem Preis, den wir heute verlangen müssen?
Suchen die Kundinnen und Kunden nicht nach Eheringen, sondern nach normalen Schmuckstücken, weichen sie deshalb oft auf hochwertigen Modeschmuck aus. Diese Erfahrung macht auch Schmuckdesignerin Marleen Hecker in ihrem Laden in Pforzheim. Sie verkauft hauptsächlich Silberschmuck, der dann Gold plattiert wird.
Das überlegen sich einfach die Leute mehr, weil man dann nicht so festgelegt ist auf ein Schmuckstück. Also da muss man sich nicht eins für 2.500 Euro kaufen, sondern kann dann einen Ring kaufen für, sagen wir mal, 100 und den immer wieder neu plattieren lassen. Dann trägt sich das so ein bisschen ab. Aber das ist so eine ganz gute Preis-Leistungs-Alternative zum Massivgold.
Der Damenring kostet mit in 85er Gold.
Zurück bei der Eheringberatung von Jasmin Faas und Matthias Roller. Sie haben verschiedene Modelle probiert und über den Preis diskutiert und sich letztendlich für Ringe für um die 3.000 Euro entschieden.
Also für mich ist es einfach so, dass man nicht allzu oft Eheringe kauft und daher spielt der Preis eher eine geringere Rolle. Wichtiger ist, dass uns beiden die Ringe gut gefallen und wir die am besten ein Leben lang noch tragen.
In diesem Fall hat der hohe Goldpreis die Kaufentscheidung nicht beeinflusst. Aber das können sich eben nicht alle leisten.
Im Goldrausch Gründe, Chancen, Risiken, das war unsere Serie in SWR aktuell. Und die haben wir für Sie zusammengefasst in einem SWR aktuell Kontext. Zu finden in der ARD Audiothek.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist der große Tag, die Nobelpreiswoche geht zu Ende. Das norwegische Nobelkomitee gibt den Träger des Friedensnobelpreises bekannt. Speziell ein Mann hofft innig auf diesen Preis, es ist US-Präsident Donald Trump. Aber zumindest aus Sicht des Bundeskanzlers wohl vergebens, trotz der jüngsten Entwicklungen in Gaza. Friedrich Merz sagte gestern Abend in der ARD.
Das Komitee hat längst entschieden, lange bevor dieser mögliche Frieden jetzt in Kraft treten könnte. Für dieses Jahr sind die Entscheidungen getroffen.
Wenn der Friedensnobelpreis also mutmaßlich nicht an Donald Trump geht, an wen denn dann? Wie in jedem Jahr weiß auch dieses Mal niemand das, außer dem Nobelkomitee natürlich. Unsere Korrespondentin Julia Weschenbach weiß es auch nicht, kennt aber immerhin ein paar Rahmenumstände.
Richtige Favoriten gibt es nicht und das liegt auch daran, dass die Nominierungen geheim sind und sehr, sehr viele Personen und Organisationen in Frage kommen könnten. Offiziell bekannt ist nur, dass es mehr als 330 Nominierte gibt, wesentlich mehr als zum Beispiel im letzten Jahr. Trotzdem sickern natürlich immer mal wieder Namen durch, etwa von Organisationen, die Chancen auf den Preis haben könnten. Viele sagen, der Preis ist momentan wichtiger denn je, weil es so viele Kriege und Konflikte auf der Welt gibt und er eben eins kann: Menschen bestärken, die sich für Frieden einsetzen.
Im Sommer hat die schwarz-rote Bundesregierung einen Entwurf für ein Tariftreuegesetz vorgelegt. Im Kern geht es darum, dass der Bund öffentliche Aufträge künftig nur noch an Unternehmen geben will, die tarifliche Mindeststandards erfüllen. Heute nun befasst sich der Bundestag in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf. Hans-Joachim Viehweger.
Ein Gesetz, das für fairen Wettbewerb, gute Arbeitsbedingungen und eine Stärkung der Tarifbindung sorgt. So sieht es die Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Baas. Ansonsten könnten sich zum Beispiel Unternehmen, die niedrigere Löhne zahlen, bei öffentlichen Ausschreibungen Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen verschaffen. Rückendeckung erhält Baas von den Gewerkschaften. Durch Tarifflucht und Lohndumping entgingen den Beschäftigten, aber auch dem Staat Milliarden. Ganz anders sehen das die Wirtschaftsverbände. Sie fürchten nicht nur höhere Kosten, sondern vor allem die zusätzliche Bürokratie.
Im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler zieht der Kreistag heute Lehren aus der Flut vor 4 Jahren. Das Gremium berät unter anderem über den Hochwasserschutz im Ahrtal und will dafür einen Gewässerzweckverband ins Leben rufen. Der soll künftig helfen, Aufgaben wie Gewässerpflege, Renaturierung und den Bau von Schutzanlagen besser zu koordinieren. Lea Vassiliadis.
Der neue Verband soll sich künftig um alles kümmern, was mit Flüssen, Bächen und Hochwasserschutz im Kreis Ahrweiler zu tun hat. Bislang lagen diese Aufgaben bei verschiedenen Gemeinden, dem Kreis und dem Land. Doch wer was macht, war oft unklar. Mit dem neuen Verband sollen die Aufgaben jetzt gebündelt werden. Er soll später auch Projekte wie große Regenrückhaltebecken umsetzen, die Wasser bei Starkregen zurückhalten und zu Hochwasserwellen bremsen sollen. Heute geht es im Kreistag aber zunächst nur um die formale Gründung und die Wahl der Vertreter. Außerdem steht ein neues Katastrophenschutzkonzept auf der Tagesordnung.
Die A5 zwischen Dossenheim und dem Kreuz Heidelberg ist ab heute Abend 20 Uhr in Richtung Süden für mehrere Tage gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Matthias Wiest.
Nach Angaben der Autobahn GmbH wird der Autobahnabschnitt ab 19 Uhr gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Frankfurt wird dann am Autobahnkreuz Weinheim über die A659 umgeleitet. Autofahrer können ab heute Abend auch nicht mehr die Anschlussstellen Hirschberg, Ladenburg und Dossenheim nutzen. Um Staus zu vermeiden, sollen Autofahrer die ausgeschilderten Umleitungen nutzen und Navigationssysteme ausschalten, so die Autobahn GmbH. Die Sperrung der A5 zwischen Dossenheim und dem Kreuz Heidelberg soll bis voraussichtlich Montag früh 6 Uhr andauern.
Bereits zum 50. Mal können Oldtimer-Fans dieses Wochenende die Messe Veterama in Mannheim besuchen. Zum Jubiläum werden über 4000 Aussteller auf dem Maimarktgelände erwartet. Vuk Dajovic.
Auf über 250.000 Quadratmetern werden auch dieses Jahr Oldtimer aus allen Epochen präsentiert. Besonderes Highlight? Der Fahrzeugmarktplatz, auf dem etwa 500 Modelle zum Verkauf angeboten werden. Zum 50. Geburtstag der Veterama werden außerdem besondere Fahrzeuge in einer Showarena präsentiert. Aufgrund von Parallelveranstaltungen in der SAP-Arena rechnet die Stadt Mannheim mit Verkehrsbehinderungen und rät, die Messe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzusteuern.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet heute in die nächsten beiden WM-Qualifikationsspiele. Gegner heute Abend in Sinsheim ist Luxemburg. Thomas Kunze.
Bundestrainer Julian Nagelsmann wird auch heute wieder zum Improvisator werden, zumindest was das Personal betrifft. Gegen gut und diszipliniert verteidigende Luxemburger wird es vor allen Dingen auf die Offensive ankommen. Und genau da werden der genesene Nick Woltemade, Serge Gnabry und Florian Wirtz ausreichend Qualität mitbringen, die gegnerische Defensive zu beschäftigen. In der eigenen Abwehr sieht die Personallage dagegen uneingespielter aus. DFB-Rückkehrer Riedle Baku dürfte rechts außen gesetzt sein. Nico Schlotterbeck direkt wieder von Beginn an in der Innenverteidigung. Da darf es keine lange Anlaufzeit geben. Das Ziel gegen den Weltranglisten 96. ist klar formuliert. Es geht um nichts anderes als um einen Sieg und damit um 3 Punkte für das WM-Ticket.
Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Luxemburg, Anstoß um 20.45 Uhr und wir übertragen live und in voller Länge hier in SWR aktuell.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
35 Jahre deutsche Einheit, die wurden heute vor einer Woche gefeiert. Die Bundesregierung, die ist mit ihrem Gedenken an die Wiedervereinigung allerdings noch nicht durch. Deshalb gibt es heute im Bundestag noch einen Antrag der Bundesregierung zur deutschen Einheit und eine Debatte dazu. Eva Ellermann.
Viel hilft viel, scheint die Bundesregierung zu finden, vor allem Gedenkorte. In Leipzig wollen Union und SPD zeitnah ein neues Freiheits- und Einheitsdenkmal errichtet sehen. Und Berlin soll noch ein Mahnmal bekommen, diesmal für die Opfer des Kommunismus. Dabei kommt Berlin gar nicht mehr nach mit den Gedenkorten. Die berühmte Einheitswippe, die vor fast 20 Jahren zur Erinnerung an die Wiedervereinigung beschlossen wurde, die wippt immer noch nicht. Außerdem könnte man erstmal wieder die Reste der Berliner Mauer aufhübschen. Die Eastside Gallery mit dem berühmten Bruderkuss-Graffito von Honecker und Brezhnev etwa, bevor es an neue Mahnmale geht. Hier in Berlin stolpert man sowieso an jeder Ecke über Orte, die an die deutsche Einheit erinnern, gewollt oder ungewollt. Und deutschlandweit sind an über 300 Orten jeweils drei Bäume im Dreieck gepflanzt worden. Eine Buche, eine Kiefer, eine Eiche. Ein schönes Symbol für die deutsche Einheit. Sogar ganz im Südwesten, in Freiburg. Ich finde, nicht Mahnmale sind Mangelware, sondern Begegnungen. In diesem Sinne, einfach mal Richtung Osten fahren.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.